Hallo Linda, schön, dich im Podcast zu haben.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wo bist du gerade? Wo treffe ich dich an?
Ich bin gerade bei meinen Eltern im schönen Vehlen im Kreis Borken im Westmünsterland und ja, bin hier schon seit November tatsächlich.
Okay, also Reha zu Hause sozusagen.
Genau, hat sich dann angeboten, Reha hier auf Schalke zu machen. Fahre jeden Morgen dann eine halbe Stunde dahin und ja, perfekten Bedingungen dazu.
Zur Reha auf Schalke kommen wir ja später nochmal. Das finde ich sehr interessant, dass da ja auch so viele Volleyballer sind. Aber für alle die, die es eben noch nicht wissen, die hier reinhören, Ende Oktober hat sich, also letzten Jahres, 2023, hat sich richtig erwischt, da hast du dir das Kreuzband gerissen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Meniskus auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie ist das genau passiert, wenn du drüber reden magst?
Ja, alles gut. Ist bisher jetzt schon ein bisschen Gras drüber gewachsen.
Okay.
Genau, es ist am 28. Oktober passiert in Wiesbaden, irgendwie Ende des vierten Satzes. Ich wollte angreifen, habe irgendwie schon in der Luft gemerkt, oh Scheiße, der Pass ist ein bisschen dicht und wollte halt einfach ein bisschen ausgleichen, dass ich nicht auf der anderen Seite lande. Habe ich auch geschafft, bis dann mein Knie einmal komplett weggeknickt ist und ja, ich dann auf dem Boden lag und schon wusste, okay, scheiße, hier ist irgendwas völlig schief gegangen. Und ja, so hat sich's dann auch herausgestellt.
Also bist du irgendwie einbeinig gelandet oder ja, einbeinig nur auf dem linken Knie?
Genau, also
Auf dem linken
tatsächlich,
Fuß.
genau. Ja, also nur links. Ich glaube auch irgendwie so eine Volleyballerkrankheit. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, die irgendwie jedes Mal beidbeinig landen und bei mir war es auch sehr extrem, dass ich wirklich immer nur auf links gelandet bin und ja, das in dem Fall dann einfach nicht ausgleichen konnte.
Und was ist dann passiert? Weil dieses ohne Gegner einwirken ist ja ziemlich typisch bei Kreuzband. Aber das Typischste ist, glaube ich, so beim Fußball oder eben auch beim Volleyball. Beim Volleyball ist eher in so einer Abwehraktion. Also das heißt, man steht und will sich irgendwo hindrehen, so das Knie bleibt oder der Fuß bleibt stehen, aber der Oberschenkel dreht sich. Wie ist das mit dem Knie passiert? Weil es muss ja noch diese Verdrehungsbewegung gegeben haben bei dir, dass das Kreuzband kaputt geht, oder war es eine andere Bewegung?
Nee, also mein Fuß stand eigentlich relativ stabil auf dem Boden, sofern ich das noch weiß. Und das Knie ist einmal komplett nach innen so gedreht, seitlich, und
Ah,
einmal
okay.
komplett mit der Achse weg. Und dann bin
Okay.
ich irgendwie noch so komisch nach hinten gefallen. Ich habe es mir auch zigmal im Video angeguckt, in Slow Motion, aber irgendwie konnte ich nie so einen Zeitpunkt erkennen, wo ich gesagt habe, oh, hier ist es passiert. Ja, sah dann am Ende ein bisschen komisch aus, aber ja, hat dazu geführt, dass alles einmal durch war.
Okay, also vorderes Kreuzband durch und der Meniskus auch komplett gerissen, oder, weil es steht, glaube ich, im Internet habe ich nur gelesen, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das kann ja immer alles und nichts heißen.
Genau, also es war so, dass es so ein Flip-Meniskus war, also der Außenmeniskus einmal rausgerissen ist und auf der anderen Seite lag. Und dementsprechend musste der Außenmeniskus dann wieder angenäht werden und innen wurde ein bisschen geglättet. Der Knorpel wurde einmal wieder ein bisschen geschliffen, wenn man das so sagen kann. Und ja, das war es dann auch eigentlich schon.
Okay, ja, das war's dann schon. Das ist natürlich eine ganze Menge, die da im Knie passiert ist. Aber lass nochmal zurückgehen zu dem Tag, wo es passiert ist. Was ist dann passiert? Also bist du dann direkt vom Spiel ins Krankenhaus, MRT, oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird da ein Profi betreut, was das angeht?
Ja, ich weiß nicht, ob es anders gewesen wäre, wenn es in Schwerin passiert ist. Also es ist in Wiesbaden passiert, wie gesagt, Ende vierten Satzes. Ich wurde irgendwie in die Katakomben getragen, weiß tatsächlich auf den Zeitpunkt nicht mehr, was zwischen Feld und wo ich dann in der Liege quasi war, passiert ist, wo wir lang gegangen sind, keine Ahnung. Ja, dann kamen Ärzte, unsere Physiotherapeutin war dabei, meine Eltern kamen tatsächlich noch.
Oh nein.
Und ja, haben einmal alles durchgecheckt und der Arzt dachte auch, ich brauche jetzt keinen Schubladentest hier machen, du hast so viel Spannung auf dem Knie. Also ich würde behaupten, dass da irgendwas ziemlich kaputt ist, aber nageln wir uns jetzt nicht drauf fest. Und dann bin ich mit der Mannschaft tatsächlich im Bus zurück, habe mir so viele Schmerztabletten reingehauen, habe einfach nur geschlafen. Ja, dann war am nächsten Tag Sonntag, das heißt, es war eigentlich alles zu. Da unser Arzt jetzt halt kein MRT-Gerät im Haus hatte, mussten wir halt warten, bis wir von anderswo Bescheid bekommen. Und dann bin ich Montag früh direkt zum MRT in die Helios-Klinik in Schwerin. Und da am Dienstag Feiertag war, war der Reformationstag, konnten wir halt keine Ergebnisse oder irgendwas kriegen und sind dann mit der CD zu unserem Mannschaftsarzt, der hat sich dann schon mal ein bisschen was angeguckt, sagte jetzt auch, er kann jetzt keine genaue Diagnose stellen, ist jetzt kein Spezialist im MRT auswerten und sagte halt, okay, Kreuzband ist auf jeden Fall kaputt und am Meniskus müssen wir schauen, das kann ich nicht genau sehen. Und das hat sich dann am nächsten Tag ebenso auch bestätigt. Und ja, dann war ich mit Heidelberg im Kontakt, wo Hanna Ortmann und Anne Hölzig dann zuvor halt auch waren, mit den Mannschaftsärzten, Nationalmannschaftsärzten. Und da habe ich dann relativ schnell einen Termin bekommen. Und das waren dann, ja, nach dem Unfall bis zum 9.11. eben. Also knappe 10 Tage, bis dann die OP kam.
Okay. Und bis dahin, weil ich kenne es so, dass man nach dem Kreuzbandriss auch relativ lange wartet, bis es wirklich gut abgeschwollen ist. Hast du es hinbekommen, dass es bis dahin wieder gut dünn war, also dass die Schwellung gut raus war?
Ja, Schwellung war bei mir tatsächlich nie irgendwie ein Problem, also auch nicht nach der OP. Da hatte ich relativ viel Glück. Die sagten bei mir, dass sie es schnell operieren müssen wegen des Meniskus, weil das sonst irgendwann nicht mehr durchblutet wird. Aber es ist tatsächlich so, dass sie sonst halt auch länger warten, wenn nur Kreuzband ist.
Okay, verstehe. Mhm. Vielleicht noch eine, ja, weiß ich nicht, ob man auf die Frage gut antworten kann, aber ich frage trotzdem, hast du das Gefühl, dass du weißt, woran es lag? Also man, ne, warum reißt man sich das Kreuzband? Da gibt es ja zig Untersuchungen zu, es gibt super viele Studien, weil es natürlich auch ein krasses Thema ist im Sport und sehr, sehr viele Leute sich ein Kreuzband reißen. Und es gibt so Untersuchungen, okay, man verletzt sich häufig, wenn man einfach, also dieses Zünglein auf der Waage ist dann, dass man total schlecht geschlafen hat. Oder es ist einfach eine generelle Überbelastung. Oder es ist halt, dass bestimmte Muskulatur nicht stark genug ist. Hast du das Gefühl, du hast eine Idee, woran es gelegen hat in dem Moment? Jetzt abgesehen davon, dass natürlich diese Situation, dieses auf einem Bein landen, auch für die Muskulatur natürlich super schwer ist. Aber gibt es vielleicht noch ein Ding, wo du sagst, ja, ich glaube, das könnte es auch gewesen sein. Daran könnte es auch, glaube ich, gelegen haben.
Tatsächlich gar nicht. Also ich hatte den Sommer über auch gar nichts, also keine Vorbelastung, Nationalmannschaft, irgendwas. Ich war in Schwerin, habe ab August die Vorbereitung gemacht. Das heißt, der Load war jetzt auch nicht das ganze Jahr über, wie es sonst mal die Jahre war. Konnte da die Vorbereitung machen und habe mich gut gefühlt zu dem Zeitpunkt. Also tatsächlich so fit wie noch nie, würde ich behaupten. War auch gerade auf so einem Level, wo ich gesagt habe, wow, so kenne ich mich eigentlich gar nicht wieder.
Okay.
Keine Ahnung.
Du hast keine Nationalmannschaft im Sommer gespielt, ne?
Nee, habe
ich nicht. Ja, okay. Ja, manchmal passiert es dann in den dümmsten Momenten, wo man es am wenigsten erwarten würde, wie jetzt bei dir, so relativ ausgeruht, richtig gut in Shape so und dann bumm.
Ja.
Oh Mann. Okay. Welche Art von Kreuzbandplastik wurde denn gewählt? Also es gibt ja da einmal diese Semitendinosus-Sehne, also wo was vom hinteren Oberschenkel weggenommen wird, oder ein Stück von der Quadrizeps-Sehne, also vorne unterm Knie, überm Knie. Was wurde bei dir gewählt?
Die haben 2 Sehnen tatsächlich entnommen bei mir. Einmal die Semitendinosus und die Gracilis.
Ah, okay. So. Mhm.
Der sagte nämlich, dass die Sehnen relativ dünn waren bei mir und alleine halt nicht gehalten hätten. Und deswegen hat er 2 genommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt deshalb auch der Grund ist, warum ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, meinen Hamstring anzusteuern und da auch Muskeln wieder aufzubauen. Aber ja, wie sagt man mir, hab Geduld, es ist normal, vor allem wenn da so Sehnen fehlen, bis da jetzt mal wieder die Anknüpfung stattfindet.
Das ist ja vielleicht auch ein großer Negativpunkt an dem, wie Kreuzbandplastiken gemacht werden. Und damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist. Wir haben einfach nur noch keine bessere Methode auf der Welt, um das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Denn der Semitendinosus ist ein Innenrotator vom Unterschenkel. Also der rotiert den Unterschenkel nach innen. Und das, was typischerweise passiert, wie ich es eben gezeichnet habe, der Fuß bleibt stehen und die Hüfte dreht sich schon so ein. Das ist ja im Prinzip vom Unterschenkel zum Oberschenkel eine Außenrotation. Und der Semitendinosus würde das sozusagen stoppen, würde das verhindern. Und deswegen ist das ein bisschen so ein Nachteil an der Semitendinosus-Sehne meiner Meinung nach, dass man dann eben einen wichtigen Muskel erstmal wegnimmt, der dann einfach nicht ansteuern kann, weil die Sehne fehlt. Und auf der anderen Seite gibt's halt keine bessere Alternative. So wird die Sehne ziemlich stabil einerseits, und Quadrizepssehne zu nehmen hat ja in der Vergangenheit bei vielen Leuten zu noch viel mehr Problemen geführt. Und ja, Hamstring ansteuern, das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt ein Problem ist. Wie arbeitet ihr dagegen, gegen diese Ansteuerungsproblematik?
Ja, am Anfang halt sehr, sehr einfache und wirklich gar nicht komplexe Sachen. Also wirklich einfach nur das Bein auf den Bauch zu legen, das Bein zu heben, fiel mir schon schwer. Und das wird jetzt alles besser, aber ja, jetzt durch viele Hamstring-Übungen, ne? Also einbeinige Sachen, viel mit Deadlift, mit Standwagen, auch an der Maschine einfach Leg Curl auf dem Petsy-Ball. Und ja, ich sehe halt einen Fortschritt, aber es ist immer noch nicht so wie das rechte Bein.
Okay. Könnte man denn, wenn alles perfekt gelaufen wäre, also da, wo du trainierst, auf Schalke, da sind ja, also wenn ich das richtig sehe, sind ja super viele Frauen und Männer nach Kreuzbandriss. Und was sagen denn dort die Trainer und Ärzte? Was ist denn normal? Also wann dürfte man denn wieder alle Muskeln perfekt ansteuern können?
Gute Frage. Also komisch ist, dass mein Strecker tatsächlich auf beiden Seiten wieder gleich ist. Also es sind noch 3% im Isokineten, die wir getestet haben. Dementsprechend ist jetzt nur noch der Hamstring, der quasi fehlt. Aber der Rest ist super ausgeglichen, der Umfang ist gleich, die Kraft fühlt sich gleich an. Und es sind jetzt 5,5 Monate. Also natürlich geben die da, die sagen auch, dass jedes Knie immer anders ist. Kann man jetzt nicht pauschal so sagen. Aber ja, nach 6-7 Monaten würde ich schon sagen, dass es da wieder gleich ist.
Mhm. Ja, wär jetzt auch so meine Idee gewesen, oder hätte ich jetzt spontan gesagt, so nach 6 Monaten, wenn man richtig viel trainiert, könnte die Muskulatur erstmal wieder gleich sein. Ich frage jetzt heute nur irgendwie so ein bisschen blöde Fragen, aber wie bescheiden waren das damals für dich? Ich meine, dass es super scheiße war, ist ja eigentlich offensichtlich, aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen in die Situation, so du bist da frisch in Schwerin. Hast das Gefühl, ich habe den Podcast mit dir gehört, den habt ihr, glaube ich, im Ende des Sommers letzten Jahres aufgenommen, dass du gesagt, du fühlst dich schon echt angekommen in Schwerin, die Stadt fühlt sich echt schön an, also die Stadt an sich ist schön und es fühlt sich für dich gut an, hier zu sein. Und dann 2-3 Monate später passiert eben das und alles wird wieder ein bisschen anders. Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt 1-2 Wochen nach dem Unfall.
Ja, schrecklich. Also tatsächlich erstmal die Zeit, ich habe so in kleinen Etappen gesehen. Bis zum MRT habe ich gesagt, okay, Lena, du stellst dich aufs Schlimmste ein, dein Knie ist komplett kaputt, die Saison ist vorbei. Wenn es dann am Ende nicht so ist, umso besser, aber du gehst erstmal davon aus. Und so hatte ich mich eingestellt. Deswegen, als der Doc gesagt hat, dein Kreuzband ist durch, dachte ich, ja, wusste ich ja schon so ungefähr. Ja, war natürlich sehr, sehr fertig. Also ich glaube, es gab keinen Tag nach der Verletzung, wo ich nicht geheult habe, wo ich saß und dachte, okay, die Saison ist gelaufen, ist vorbei. War dann bis zur OP auch noch so weit, dass ich dachte, kacke, hab die Spiele geguckt und lag einfach nur heulend auf dem Sofa. Ja, musste dann aber irgendwann auch mit der Situation klarkommen und sagen, okay, das ist jetzt passiert, du kannst es nicht ändern. Und hab dann einfach nur auf die OP gehofft, dass alles gut verläuft und zu sagen, okay, danach geht's bergauf, du kannst daran arbeiten, du kommst zurück. Genau, das war dann relativ schnell so ein Switch, aber die ersten Tage waren schrecklich, ja.
Das ist ja das, was man auf deinem Instagram-Profil auch sehr gut mitbekommt, so, dass du wirklich extrem fleißig trainierst und auch, also du zählst ja so ein bisschen die Tage oder die Wochen, wie weit du jetzt bist mit der Reha, und man sieht Ausschnitte aus dem Training und hey, ich meine, du bist ja jetzt mittlerweile echt wieder am Start und es geht ja massiv voran. Das ist ja wirklich was dich ja auch sehr positiv stimmen muss. Und auf der anderen Seite kostet das natürlich auch viel Kraft. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man ist dann so halt die starke Person, die so viel nach außen so zeigt, ey, guck mal, ich bin hier richtig am Start, es läuft wieder rund und es bleibt dir auch nichts anderes übrig. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann so die Schattenseite gibt, so auch die Stunden, wo du eben sagst, ey, es ist wirklich alles ziemlich beschissen. Die Saison war nach 2-3 Monaten vorbei. So richtig Bock macht es hier gerade alles nicht. Und auch wenn Reha halt gut läuft, natürlich hast du dir ganz andere Sachen vorgestellt, zum Beispiel jetzt das Finale eben mitzuspielen.
Ja, absolut. Andersrum, ja, wie gesagt, als ich dann irgendwann mich ein bisschen beruhigt hatte und auch mal Dinge wieder positiv gesehen habe, dachte ich, Linda, du hast nur einen Kreuzbandriss, es gibt Menschen, die haben es noch viel schlimmer. Und bin dann auch wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet und gesagt, das kriegt man alles hin. Also es ist jetzt ein Ding von, ich sag mal, mindestens 6 Monaten bis zu einem Jahr, was auch immer. Hab mir da auch keinen Stress gemacht, keine Platte gemacht, hab mich damit abgefunden, dass die Saison eben vorbei ist. Und hab dann auch gesagt, okay, ich bin jetzt bei meinen Eltern, ich kann Zeit hier verbringen. Ich habe Zeit mit der Familie, was ich sonst die letzten Jahre auch überhaupt nicht hatte. Und ja, so scheiße es alles ist, es hat natürlich dann auch wieder gute Seiten, die man sonst nicht gehabt hätte.
Ja, sehr gut. Und ich meine, Zeit mit der Familie zu verbringen, du hast gerade gesagt, ne, das ist nicht selbstverständlich, wenn man Profisportlerin ist. Und ich finde es gut, dass du da auch die positiven Seiten so ehrlich sehen kannst. Das ist mega.
Hat gedauert, aber jetzt im Nachhinein schätzt man das dann doch sehr.
Du bist ja jetzt weiterhin bei Schwerin unter Vertrag oder vielleicht auch nicht, I don't know. Und aufgeben, also einfach Volleyball sein lassen, war ja eh nie irgendwie, also es kam ja nie in Frage. Spielst du auch nächste Saison noch in Schwerin? Ist das schon klar oder müsst ihr noch in die Verhandlung gehen?
Nee, also ich hatte direkt einen 2-Jahres-Vertrag und spiele deshalb weiter dann auch für Schwerin.
Okay, na. Das heißt, okay, jetzt kommt dann erstmal die Reha, dann ist ja bald die Saison vorbei. Also, Entschuldigung, für Schwerin kommt jetzt noch das Finale, dann ist bald die Saison eh vorbei. Das heißt, du wirst dann auch deine Reha weitermachen, aber dann wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ganz normal ins Teamtraining wieder einsteigen können, vielleicht sogar als eine der ersten, weil du sozusagen eben aus der Verletzung kamst und dann eben nicht aus, keine Ahnung, aus der Zeit im Nationalteam oder so, sondern kannst dann direkt, wie du es eigentlich letztes Jahr auch gemacht hast, schon im, ich glaube im August warst du letztes Jahr dann schon da, genau. Und dann schon hin und anfangen zu trainieren und so.
Ja, so ist der Plan. Also jetzt sieht es gerade aktuell danach aus, dass ich Ende Mai um den 20. oder ein bisschen später meinen Return-to-Competition-Test machen kann. Dann sind es 6,5 Monate und danach dann vor allem im Ball wieder was machen kann. Also jetzt ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, weil alle unsere Trainer mit Nationalmannschaften unterwegs sind. Es ist nur der Athletiktrainer noch da, aber dass man zumindest dann dort wieder was aufbaut. Er kann auch was am Ball, das ist jetzt nicht so, dass man gar nichts dann macht. Aber da wird es dann auf jeden Fall vorangehen.
Ja, okay. Aber gut, okay. Aber sozusagen deine Zukunft, also dein nächstes Jahr ist schon in Stein gemalt. Da steht schon alles so ziemlich fest. So, du kommst einfach zurück, spielst auch weiter Annahme außen. So, das ist einfach alles okay. Ja, mega. Okay. Und gibt es noch so, außer jetzt Hamstringkraft, gibt es noch so Fragezeichen irgendwie, die stehen, bevor du wieder zurückkehren kannst? Also du hast gerade diesen Return-to-Competition-Test angesprochen. Hast du den schon mal gemacht? Also können wir vielleicht einmal kurz über den sprechen? Weißt du, wie der genau aussieht? Weil ich kenne mich da nicht so gut aus und würde mich freuen, wenn du uns da kurz einmal mitnehmen würdest, wie der aussieht.
Ja, also ich habe mir da eine riesige Platte vorgemacht. Ich dachte, ich muss da jetzt irgendwo nach Hamburg zu BG oder keine Ahnung, wo man sowas macht. Und ich werde da voll auf die Probe gestellt. Und wenn ich verkacke, dann muss ich alles nochmal von vorne machen, so ungefähr. da haben sie mich natürlich alle ein bisschen beruhigt, haben gesagt, nein, wir machen den Test hier im Haus, tatsächlich mit den Trainern von uns und du machst gerade schon das meiste davon. Nicht so wie, ich mache schon das meiste davon. Ich dachte, das ist jetzt wirklich so ein Testungstag und ja, war dem nicht so. Also am Ende ist es eigentlich nur Seitenvergleiche zu sehen, wie mache ich was mit rechts, wie mache ich was mit links. Und dazu gehört dann eben Isokinetik-Test mit den verschiedenen Gradstufen, also Schwierigkeitsgrade. Das, was wir jetzt auch schon machen. Okay. Dann hatten die noch irgendwie davon gesprochen, so T-Läufe, also nach vorne seitlich zu rennen, um zu schauen, wie drücke ich mich mit links, wie mit rechts ab. dann verschiedene Sprünge, einbeinig, Dropjumps, so Sidehops mit links, mit rechts, einbeinige Weitsprung mit einem Bein. Und ja, da wird eigentlich nur auf die Achse geguckt und halt eben die Zahlen dann verglichen. Ja, ich weiß nicht, wie es vor meiner Verletzung wäre, wie gut ich da mit links, mit rechts wäre, keine Ahnung. Aber ist natürlich auch die Aufgabe der Reha-Leute, mich da auf einen Nenner irgendwie wiederzubringen.
Okay, das heißt, die wichtigen Kriterien bei diesen Tests ist nicht, dass du eine bestimmte Weite erreichst, also jetzt im Weitsprung zum Beispiel, eine bestimmte Höhe in diesem Dropjump, sondern es geht darum, dass du einfach im Seitenvergleich gut bist und es geht darum, was die Trainer sehen, wie gut deine Achse steht, richtig?
Genau, ja.
Und wird es auch irgendwie gefilmt und dann wird es in Slow Motion geguckt, geht dein Knie weit? Ja, okay,
ja, mega. Ja, genau. Ja, so ist der Plan. Also ich hatte jetzt schon eine Freundin mittlerweile, auch aus der Reha, die jetzt vor ein paar Wochen schon ihren Test gemacht hatte, eine Handballerin. Und die war nämlich in Duisburg, glaube ich, dafür. Und da hatten die halt auch, hatte sie überall Sensoren noch am Körper zusätzlich gehabt, um dann wirklich alles auszuwerten, wie steht die Achse und wie ist es im Seitenvergleich.
Okay. Mhm. Aber das mit den Sensoren ist ja nicht, war sie Teil einer klinischen Studie oder war es wirklich, okay, sie hat nichts erzählt. Nicht. Ja.
Nee, also ich glaube, das gehörte einfach dann zu der Testung dazu.
Spannend, ja, krass. Ja. Okay, gut, aber das ist ja schon mal beruhigend, dass die Zukunft relativ sicher ist, dass du auch schon den Großteil der Tests eigentlich ganz gut absolviert hast, so im normalen Trainingsverfahren. Gibt es noch irgendwas, wovor du dir eine Platte machst, wenn es jetzt darum geht, wieder anzufangen zu spielen?
Ja, ich dachte am Anfang, was ist mit Abwehrspielen, auf linke Knie fallen? Wenn plötzlich die ganze Beugung und Ferse wieder Richtung Arsch geht quasi, was passiert da in meinem Knie? Und ich kriege es nämlich in der ruhigen Bewegung noch nicht ganz hin. Tut mir halt einfach noch ein bisschen weh, aber die Physios sagten auch, mach dir da keinen Stress. Wir wollen es jetzt auch nicht reizen oder provozieren, das muss ja auch erstmal gar nicht sein. Haben jetzt in der Halle auch schon ein bisschen Training gemacht mit den Trainern und da war es überhaupt kein Problem. Also seitlich auf die Knie zu fallen, machte mir überhaupt nichts aus und ich dachte, okay, Linda, es ist alles nicht so schlimm. Einfach nicht so viel drüber nachdenken und dann geht das.
Du hast noch eine kleine Einschränkung in der Beugung, richtig?
Genau, also Streckung ist top, Beugung fehlen noch die letzten paar Grad, aber ja, wie gesagt, da gibt es jetzt kein Limit zu sagen, du darfst erst die Reha verlassen, wenn du wieder mit der Ferse zum Hintern kommst. Also da ist jeder dann individuell auch.
Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das Premium-Kollagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code PHIL10. Die Sponsoren und deren Website sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Und ist das einfach dann am Ende der Beweglichkeit, ist es schmerzhaft und du spannst doll gegen oder ist es so ein richtig harter Stopp und du sagst, okay, mein Kniegelenk geht einfach nicht weiter, aber es tut eher nicht so doll weh dabei?
Ja, ich merke es tatsächlich im Knie, also so in der Kniekehle, dass da einfach so ein gewisser Druck drauf kommt. Wenn man aber irgendwas dazwischen legt oder der Physio das ein bisschen auseinanderzieht, geht das tatsächlich, da merke ich da nichts. Okay. Aber es ist halt einfach endgradig noch sehr, sehr steif und nicht irgendwie weich.
Okay, ja, das mag dann wahrscheinlich auch daran liegen, dass du eben noch zusätzlich den Meniskus operiert bekommen hast. Ich habe jetzt nicht super viele Kreuzbandrisse betreut, aber immer wenn Meniskus mitgemacht wurde, hatte ich das Gefühl, gibt es noch länger starke Beweglichkeitseinschränkungen. Und ich kenne ein paar nur Kreuzbänder, die einfach auch relativ schnell wieder top beweglich waren, also fast voll auch ein paar Wochen nach der OP. Und dann die Menisken waren dann immer so mit Biegen und Brechen da noch ein paar Grad rausholen. So war es wahrscheinlich bei dir auch eher, ne? Dass auch teilweise echt schmerzhaft war in der Mobilisation.
Ja.
Ja, okay. Oh Mann, ey, da sind bestimmt auch ein paar Tränen geflossen. Ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, habe ja auch teilweise in der Klinik gearbeitet, wo wir eben frische Kreuzbänder betreut haben. Das ist auch teilweise echt schmerzhaft, wenn das Knie dann mehr oder weniger zwangsmobilisiert werden muss.
Ja, ich meine, wir hatten da sehr gute Vorschriften, ne? Ab wann so und so viel Grad durch die ganzen Bewegungsschienen. Deswegen, der Anfang war recht gut, bis 90 Grad. Aber dann die ersten Male weiter dachte ich schon, oh, mir fliegt gleich alles wieder um die Ohren.
Ja, oh Mann, ey. Jetzt trainierst du ja da auf Schalke und ich habe es ja eben gerade schon erwähnt, ja, ich habe das Gefühl, da sind super viele Sportler nach Kreuzbandriss. Zumindest Hanna Ortmann trainiert da auch. Hat man so irgendwie über Social Media mitbekommen. Trainiert ihr da zusammen oder ist generell da, oder generell, jetzt nicht nur auf Hanna bezogen, ist generell das Training dort immer individuell oder sind auch so ein paar Sachen als Team, also zu zweit oder zu viert oder so, wahrscheinlich nicht, weil jeder steigt ja auch wann anders ein in die Reha.
Genau, also Hanna und ich sind jetzt tatsächlich jedes Mal in einer Gruppe. Also wir haben früh immer eine Trainingszeit und nachmittags. Und dazwischen hat dann jeder individuell Physiobehandlung. Und die Gruppen werden halt so zusammengestellt, auf welchem Status quasi jeder ist. Also wenn jetzt einer auf Krücken reinkommt, der macht natürlich nicht mit. Aber die jetzt halt wieder mit Gewichten, mit verschiedenen Übungen zusammenarbeiten können, werden dann in eine Gruppe gesteckt. Und okay, dementsprechend arbeiten Hanna und ich jetzt eigentlich schon seit Anfang an irgendwie zusammen. Ja, ist natürlich sehr cool, weil man sich ja halt schon sehr lange kennt und deshalb die Verbindung dann noch ein bisschen enger wird. Aber es ist echt immer cool, weil wir halt verschiedene Charaktere sind in der Gruppe, Fußballer auch dabei sind, wie gesagt, die Handballerin dabei ist und so entsteht dann halt auch eine echt enge Bindung.
Ja, in so einer Reha ist man irgendwie auch nochmal auf eine andere Art und Weise verbunden, weil man eben das gleiche Problem hat.
Ja, wirklich.
Und alle, die dort mit dir in der Gruppe sind, haben alle Kreuzbandrisse gehabt?
Nee, nicht alle. Also die meisten tatsächlich, sehr viele Kreuzbänder, aber auch welche, die, weiß nicht, irgendwas am Fuß hatten, am Fuß appariert wurden. Welche dabei, die jetzt was an der Hamstringsehne hatten. Also es ist wirklich individuell, da hat jeder dann auch seine eigenen Baustellen, aber überwiegend die meisten tatsächlich mit Knie.
Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen? Eine Gruppe hat wie viele Leute und wie viele Trainer passen dann auf euch auf?
Also die Trainingsgruppen sind relativ klein. Ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren vielleicht 5 Leute dort in der Gruppe. Also meistens sind es 2 bis 3. Und da haben wir 2 Trainer, die dann immer abwechselnd täglich halt zu uns kommen, sehr gut aufeinander abgestimmt sind und genau, die dann hauptsächlich da das Training leiten.
Vielleicht kannst du noch ein Wort, also wir stehen oder ich stehe auf jeden Fall in keiner Verbindung mit denen, ist einfach nur, weil es mich interessiert, vielleicht kannst du noch ein Wort verlieren zu der Reha-Einrichtung generell, dieses Medikos auf Schalke. Ich habe das jetzt nur im Rahmen deiner Reha in den sozialen Medien und Hanna Ortmann verfolge ich zum Beispiel auch auf Instagram und ich habe nur deshalb diese Einrichtung überhaupt auf den Schirm bekommen. Vielleicht kannst du generell noch ein Wort darüber erzählen, weil ich es halt gar nicht kenne.
Super, super gut. Also die ganzen Bedingungen drumherum, ich wüsste nicht, wo es besser sein soll. Also wir sind jetzt da zusammen in der Elitebox, heißt das, wo halt wirklich nur Profisportler sind, auch die von Schalke manchmal hochkommen zur Physiobetreuung und halt wirklich nur Leistungssportler da sind. Also ich habe mir auch erst vorgestellt, okay, ich muss in eine Reha gehen und sitze da neben Oma, Opa, neben ganz normalen Leuten, die halt irgendwie wieder das normale Alltägliche erlernen müssen. Aber da ist echt eine Top-Verbindung. Also wir haben Wasser, wir haben eine riesen Trainingsfläche, draußen die Plätze, die wir benutzt werden können. Also es ist da wirklich alles mit drin.
Und das ist ja ein Riesenteil, ne? Das ist ein riesiges Reha-Zentrum. Und es gibt dann einmal diese Athletenbox, Entschuldigung, ich habe es, glaube ich, falsch gesagt, aber da, wo sozusagen nur die Profis trainieren, dann gibt es noch eine Einrichtung und einen Bereich für die Normalos. Und dann sind da wahrscheinlich auch noch ambulante Praxen und so. Das heißt, es ist einfach so ein riesiger Komplex und der ist einfach bekannt bei Sportlern und Sportlerinnen, weil die da gute Kreuzband oder gute Reha machen generell.
Genau. Ich muss sagen, wenn Hanna nicht hier gewesen wäre und Hanna da auch nicht wäre, wüsste ich auch nicht, wo ich meine Reha gemacht hätte.
Okay.
Also ich habe mich auch versucht zu informieren, aber ich habe keine Rehabilitation gefunden, wo es halt wirklich nur für Leistungssportler ist. Und da ist echt die perfekte Lösung. Und da sind halt zwei verschiedene Blöcke, zwei Häuser quasi. Eine mit einer riesen Sporthalle noch dazu. Ja, dann Sportleistungsdiagnostik, verschiedene Ärzte, die in den Häusern sitzen und eben dann das reine Reha-Zentrum mit ambulant und ich glaube auch stationäre Leute. Ja, also wirklich perfekt. Ich weiß nicht, was ich anders dazu sagen soll.
Okay, ja, also soll jetzt auch gar keine Werbeveranstaltung sein, aber ich finde es interessant, solche Institutionen auch kennenzulernen, weil die ja wiederum schwierig Werbung für sich machen können und von daher fällt es mir auch schwer, dann gute Einblicke da reinzubekommen. Und wenn du jetzt sagst, ey, das ist eine richtige Instanz und auch der Doc, der mich da operiert hat, das ist, was Kreuzbänder angeht, ein richtiges Brain, den kennt man da einfach, dann nehme ich das einfach mal so mit und vielleicht, ich meine, es gibt ja viele Leute, die Kreuzbandrisse haben oder hatten und vielleicht hört sich irgendjemand diesen Podcast an in Vorbereitung auf das alles, was bevorsteht und kann sich hier dann so ein paar Infos rausholen, das wäre ja super.
Absolut.
Hattest du denn früher schon mal eine größere Verletzung, eine stärkere Verletzung?
Toi, 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 nicht wirklich. Ich hatte 2021 auch schon eine Meniskus-OP, nichts Ernstes, wurde ein bisschen geglättet. Ja, war ich dann in 4 Wochen, glaube ich, ungefähr wieder auf dem Platz. Ja,
es war gleiches Knie?
Ja, tatsächlich. Mhm. Muss aber sagen, dass der Innenmeniskus nach der jetzigen Verletzung eigentlich gut war. Also da hat der Doc davor eine echt gute Arbeit gemacht. ja, aber sonst natürlich so kleine Blessuren, die dann aber über Monate hinweg dann wieder weg sind.
Okay. Was würdest du vielleicht, also man verändert sich ja nach so einer Zeit, nach so einer Verletzung plus echt lange Reha, irgendwas passiert ja in dir. Was würdest du vielleicht jetzt in Zukunft anders machen als früher?
Bezogen auf den Sport oder generell?
Ja, die Frage ist teilweise auf den Sport bezogen, teilweise aber auch auf dich als Person. Sie ist nicht darauf bezogen, ob du jetzt in Zukunft, ich lasse die Frage mal relativ offen. Also dir sind bestimmt schon so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, so dieses und jenes würde ich vielleicht nicht nochmal so machen, bei dem und dem wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest oder würdest du alles nochmal genau so angehen wie jetzt?
Also ich bin da eigentlich nicht so ein Kopfmensch. Ich mache mir eigentlich immer viele Gedanken, viele Sachen, nicht so viele Gedanken. Deswegen würde ich da, glaube ich, keine Veränderungen treffen. Das Einzige ist natürlich jetzt vielleicht, ja, Prävention, Formtraining, noch ein bisschen bewusster fürs Knie was zu machen. Ich meine, ich war davor eigentlich auch schon sehr fleißig, was Körperpflege quasi angeht. Ja, aber sonst grundsätzlich eher weniger. Also jetzt auch im Nachhinein, ich denke, krass, es sind schon 5,5 Monate rum, wo ich jetzt hier bei meinen Eltern bin. Das fühlt sich überhaupt nicht so an. Und ich habe es irgendwann fast geschafft und bin fertig. Und ja, rückblickend war die Zeit, so doof es klingt, eigentlich nicht schlimm. Also klar, ich war nicht beim Team, ich habe nicht gespielt, so scheiße das alles ist. Aber wie ich vorhin am Anfang schon meinte, es gibt viel, viel schlimmere Dinge im Leben. Und diese 6, 7 Monate werfen mich da jetzt nicht aus der Bahn.
Okay, ja. Schön, dass du es so sehen kannst und dass du auch den Wert erkennst in den Dingen, wie sie dann eintreten. Und wahrscheinlich auch gut, dass du nichts anders machen würdest, weil das wahrscheinlich zur Folge hätte, dass du dann vielleicht ein bisschen zu vorsichtig wirst, ein bisschen zu viel darauf achtest, was du jetzt machst und welche Bewegung du machst. Und das wird ja eh wahrscheinlich noch schwierig genug, dann wirklich wieder ins Teamtraining zu kommen, wirklich wieder Angriffe zu spielen, wirklich wieder auf einem Bein zu landen, weil das passiert ja zwangsläufig. Und soweit ich das einschätzen kann, ist es ja schon auch eher typisch, dass man als Außenangreiferin oder als Außenangreifer, wenn schnelle Pässe gespielt werden, auch eher immer auf dem linken Bein landet. Also es wäre jetzt untypisch, dann auf einmal nur rechts zu landen. Das heißt, genau die Belastung wird es wieder geben und die wirst du richtig gut meistern, aber manchmal spielt einem dann der Kopf auch einen Strich durch die Rechnung. Und deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass du sagst, nö, ich würde eigentlich nichts anderes machen und ich würde das versuchen, so umzusetzen, wie ich es kenne aus der Vergangenheit.
Ganz genau.
Ich habe es ja eben schon gesagt, so Kreuzbandrisse sind ja überhaupt keine Seltenheit, gerade im Volleyball. Und gibt es so ein paar Tipps jetzt nur aus deiner persönlichen Perspektive, aus der Linda-Perspektive? Was würdest du Menschen mitgeben in deinem Umfeld, die jetzt auch einen Kreuzbandriss haben oder hatten? Welche Tipps würdest du denen mitgeben?
Versuchen relativ schnell die Situation zu akzeptieren, damit klarzukommen und Lösungswege zu finden. Also ich glaube, es bringt nichts, da über Monate hinweg traurig drüber zu sein, sondern es muss irgendwie weitergehen. Und für mich war sehr wichtig zu akzeptieren, die Saison ist vorbei, aber dann auch nicht einen Druck innerlich zu haben und zu sagen, da muss ich wieder fit sein. Also ich glaube, das bringt in dem Reha-Verlauf auch nicht viel, sondern einfach, was mir geholfen hat, die Fortschritte zu sehen, zu sagen, oh, ich kann ohne Krücken laufen, ich kann langsam wieder joggen, ich kann springen und mir da innerlich einfach kein Zeitlimit zu setzen und die Dinge so zu nehmen, wie sie passieren, weil ändern kann ich es nicht. Entweder sagt mein Knie, okay, ich kann es oder ich kann es nicht und dann nützt dann nichts, innerlich sich noch einen Druck zu machen.
Hat dir dabei auch geholfen, es so ein bisschen zu visualisieren durch eben die Videos, die du bei Instagram gepostet hast? Also, dass du so siehst, okay, Woche so und so, ich habe das, das und das machen können. Woche so und so, guck mal, mein Knie geht schon viel weiter in die Beugung. Also, war das auch Teil des positiven Prozesses, dass du so ein Video zusammengeschnitten hast und hast es dann hochgeladen, hast du nochmal angeguckt und gesagt, ey, guck mal, innerhalb von so und so vielen Wochen ist jetzt das und das passiert.
Absolut. Also, ich fand es einfach cool zu sehen, was man in der Woche auch erreichen kann. Klar gibt's auch mal Wochen, wo es gleich bleibt oder kein Fortschritt zu sehen ist, aber es gab immer irgendwas Neues, was mich gereizt hat, weiterzumachen und weiter hart zu arbeiten und jeden Tag dafür aufzustehen, sich zu motivieren und zu sagen, okay, es geht voran. Und ich habe tatsächlich auch auf dem Handy so ein Tagebuch, wo ich täglich eintrage, was habe ich im Training gemacht, wie fühle ich mich dabei. Es gibt auch mal Tage, wo man sich schlapp fühlt oder unmotiviert ist, klar. Wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, es ist nicht so. Aber ja, ich fand einfach diesen ganzen Prozess zu sehen und jetzt Bilder anzugucken, wo ich sage, wow, das war vor der OP, da konnte ich noch nicht mal laufen oder konnte mein Knie gerade mal auf 60 Grad beugen. Und jetzt kann ich normal meinen Alltag leben, kann wieder Sport treiben und meinem Beruf, meinem Hobby nachgehen.
Ja, sehr schön. Würdest du das auch als Tipp verpacken? Würdest du sagen, ey Leute, macht das. Visualisiert das, schreibt euch vielleicht ein Tagebuch, dass ihr euch irgendwo klar macht, was ihr für Steps nach vorne macht, weil man kennt das ja, man verliert es ja auch manchmal da drin, dass man immer nur denkt, ah, ich kann immer noch nicht wieder spielen, ah, das und das geht immer noch nicht. Aber einmal zurückzugucken und zu sagen, ey, guck mal, was wieder geht, das ist halt auch ein ganz wichtiges Tool, um eben motiviert zu bleiben.
Absolut. Also du hast es gerade eigentlich ganz schön beschrieben, dass man halt nicht das ganz große Ziel sieht, okay, ich will wieder auf dem Court stehen, sondern halt wirklich sich die ganz kleinen Schritte zum Ziel macht. Weil sonst, ja, ist es ein ewiger langer Weg dahin und man muss so viele Schritte schaffen, um wieder das große Ziel zu erreichen. Deswegen fand ich es für mich persönlich einfach sehr wichtig, die ganzen kleinen Erfolge zu sehen.
Hast du vielleicht noch zwei, drei Tipps mehr für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt auch gerade mit Kreuzbandproblemen zu kämpfen haben oder einen Kreuzbandriss hatten haben, was sie in ihrer Rehabilitation noch richtig machen können? Vielleicht bezogen auf sowas wie Ernährung oder Trainingsintensität oder Training generell?
Was ich auch gelernt habe, nicht zu viel zu machen. Also ich war eigentlich prädestiniert dafür, immer noch mehr zu machen als geht, sondern auch mal ein bisschen gebremst zu werden und zu sagen, gib dem Körper Zeit. Auch wenn schon vieles geht, braucht das Kreuzband natürlich immer Zeit, um wieder richtig zu verheilen, bis alles ist wie vorher. Zu machen, was geht, sich selbst zu motivieren. Ich glaube, die Dinge, die ich bereits genannt hatte, zählen da ganz gut mit rein.
Irgendwelche Ernährungs- und Nahrungsergänzungs-Hacks, die du noch auspacken kannst, die besonders sinnvoll waren?
Ich habe eigentlich versucht, relativ viel auf Zucker zu verzichten, einfach aus Gründen, ich glaube, es ist gut generell für den Körper, auch gut für die Heilung. Hab da jetzt keine Studien oder irgendwelche wissenschaftlichen Dinge zu. Es hat sich einfach gut angefühlt und deswegen habe ich es versucht durchzuziehen. Klar, kann man sich auch mal belohnen mit irgendwelchen süßen Sachen, aber ja, grundsätzlich. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Werbung für mache, aber ich habe eine Partnerschaft mit Orthomol. Die haben mir auch sehr geholfen, haben mir auch direkt nach dem Kreuzbandriss geschrieben, hey, wir haben hier ein paar Dinge vielleicht für Knochen und Knorpel, die ganz hilfreich sein können. Ja, ich weiß nicht, wie sich's verändert hätte, wenn ich es nicht genommen hätte, aber ja, es hat sich alles gut angefühlt und war sehr zufrieden damit.
Weißt du vielleicht noch, wie das heißt? Also Kollagen wahrscheinlich haben sie dir geschickt.
Chondro Plus und Tendro.
Ja, nehmen wir so mit. Ja, dann würde ich sagen, wünsche noch super viel Erfolg beim Rest, beim Endspurt der Reha und freue mich drauf, dich wieder auf dem Court spielen zu sehen. Und vielleicht letzte Frage, weil mir das gerade durch den Kopf geht. Versuchst du manchmal zu visualisieren, so wenn du gerade unmotiviert bist und nicht so viel Bock hast, so dieses erste Mal, wo du wieder auf dem Feld stehst und ihr ein Spiel habt und du stehst da und die Halle in Schwerin ist mal wieder proppenvoll und dann ist einfach nur diese Spielsituation. Stellst du dir das manchmal vor, so als kleinen Motivator?
Absolut. Also eigentlich in jedem Spiel. Wenn ich in der Halle bin, zu sagen, scheiße, warum ist das alles passiert? Warum stehe ich da jetzt nicht? Aber dann wieder direkt den Switch zu finden und zu sagen, das hast du bald geschafft, das hast du in der nächsten Saison und ja, sich da einfach vorzustellen, vor der gelben Wand, vor der ganzen Kulisse wieder zu spielen.
Bist du viel bei den Spieltagen? Weil ich meine, von dir zu Hause nach Schwerin ist es, glaube ich, ewig weit, oder? Da fährt man bestimmt 5-6 Stunden.
4 Stunden sind es mit dem Auto.
Okay.
Genau, also ich bin jedes Heimspiel eigentlich da gewesen. Fahre jetzt auch morgen nach Stuttgart runter, sind von hier auch nur 4 Stunden. Also eigentlich gut, direkt da in der Mitte zu liegen.
Ja.
Ja, auch weil mein Freund halt eben in Schwerin wohnt, ist es dann immer sehr gut hinzufahren.
Stimmt. Okay, dann habe ich am Ende für dich noch so ein paar Rapid-Fire-Questions und starte einfach mal rein. Was wärst du, wenn du nicht Volleyballerin wärst, beruflich? Also, wenn in deiner Vergangenheit irgendwas anders gelaufen wäre, vielleicht weißt du noch so den Moment, wo du gesagt hast, ey, ich habe Bock, das profimäßig zu machen, aber da gab es ja halt immer noch eine Variante B, noch eine andere Abzweigung. Was wäre dann vielleicht passiert?
Boah, ich weiß nicht, ob ich dann Profisportler geworden wäre, muss ich sagen. Ich hätte mir vorstellen können, Lehrerin zu werden, für Grundschule irgendwas mit Kindern zu machen, generell mit Menschen. Wäre hier, glaube ich, auf dem Land irgendwie groß geworden und hätte das Dorfleben, glaube ich, hier gelebt.
Sehr gut. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde es handeln?
Also da ich selber nicht viel lese, weiß nicht, ob ich das Buch lesen würde. ich glaube, ich finde Biografien dann doch mal ganz spannend. Ich habe jetzt noch nicht so viel erreicht in meinem Leben. Vielleicht passiert das ja noch. vielleicht so eine Geschichte vom Dorfleben in die weite Welt irgendwie, da was zu beschreiben.
Bist du richtig in so einem kleinen Nest groß geworden?
Tatsächlich, ja, auf dem Bauernhof noch. Also meine Mama kommt vom Bauernhof. Der besteht immer noch mit meinem Onkel und der Familie. Und ich glaube, da war ich in der Kindheit öfter als hier zu Hause bei meinen Eltern.
Cool. Und wann, das ist jetzt ein bisschen abseits von dem eigentlichen Thema, aber wann war so für dich klar, so, das ist es doch nicht, ich will das doch nicht?
Das Dorfleben.
Ja, das Dorfleben und mit dem Bauernhof und so.
Als ich dann vom kleinen Verein Fehlen nach Borken gewechselt bin im Volleyball und wusste, okay, ich glaube, ich kann sportlich schon was auf die Beine stellen. Ich habe Lust, ich will unbedingt immer jedes Spiel gewinnen. Und als ich dann mit 14 in der zweiten Liga das erste Mal auflaufen durfte, habe ich gesagt, okay, Linda, du willst noch mehr. Du willst nicht noch hier bleiben, du willst noch mehr erreichen. Und ja, das habe ich dann irgendwie geschafft.
Du hast mit 14 das erste Mal in der zweiten Liga gespielt?
Ja.
Ach du meine Güte. Okay. Krass. So als Aushilfe oder standest du unter Vertrag?
Nee, als ich 14 war, war tatsächlich als Aushilfe das erste Jahr. Es war dann am Ende der Saison und dann im Jahr drauf hatte ich dann quasi meinen ersten Vertrag quasi dort.
Also mit 15 hattest du. Okay. Das ist schon eine Ansage. In dem Alter konnte ich, glaube ich, noch nicht mal pritschen.
Ja, ich meine,
Gut,
wir haben jetzt
das.
eine, die ist 16, ne? In Schwerin bei uns, die Leana. Heute 17, glaube ich, geworden.
Bei Leana würde ich sagen, ist es fast auch noch mal ein bisschen was anderes. So, bei dir weiß ich auch, dass du jetzt gar nicht aus einer Volleyballer-Familie kommst. Wenn man jetzt aus so einer Familie kommt, die das halt ab in dich reinprügelt, also ist auch gar nicht negativ, das ist gar nicht negativ gemeint mit reinprügelt, aber die einfach selbst viel Volleyball spielt und die einfach mit 3 Jahren schon irgendwie so einen Ball in die Hand drückt und sagt, ey, jetzt lass mal hier pritschen, baggern üben, dann ist es was ganz anderes, als wenn du für dich entscheidest, okay, ich möchte mal ein bisschen Volleyball spielen und ich kenne den Ausschnitt aus einem anderen Podcast, wo du zu Gast warst, wo du erzählt hast, dass du eigentlich in so einer Kinderturngruppe warst und dann nebenan war immer so ein bisschen Volleyball und dann wolltest du da einfach rüber wechseln. Und also dass du sozusagen da von ganz alleine gesagt hast, okay, ich will das machen und dann innerhalb von so kurzer Zeit so viel besser wurdest, dass du mit 15 oder mit 14 das erste Mal zweite Liga spielst, das ist schon ganz krass.
Ja, ich meine,
Okay.
bei Leana steckt ja natürlich auch ein Haufen Arbeit hinter, ne? Also das, was sie selbst erreicht hat und gemacht hat, das heißt ja nicht, dass es nur weil Papa Grosser erfolgreich ist, dass das Kind das halt auch wird. Und da habe ich auch höllischen Respekt vor, dass sie trotzdem ihr Ding macht und ihren Weg da geht.
Ja, absolut. Also es ist auch wirklich sehr beeindruckend und ich bin mal gespannt, wo sie noch hinkommen kann, wo das enden kann. Aber sie hat ja sehr, sehr gute Bedingungen zu wachsen in Schwerin, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es ist wirklich stark, dass sie auch dahin wechseln konnte und sich jetzt dort entwickeln kann. Ich weiß gar nicht, ob sie auch noch ein Jahr länger bleibt.
Ich glaube ja, dass sie mit Schule das dann auch verbindet weiter.
Okay, spannend, mega. Okay, zurück zu dir. Gut, ich meine, wenn du mit 14 so hoch gespielt hast, dann ist eigentlich klar, dass man da irgendwie mal vielleicht sogar noch ein bisschen weiter oben angreifen kann und gut was reißen kann. Was kochst du am besten?
Was ich am besten koche. Oh, ich glaube, ein klassisches Kokoscurry, ein rotes Kokoscurry mit Hähnchen, Gemüse, Reis. Finde ich mal sehr gut.
Curry haben die meisten Leute hier gesagt, aber das ist
Ja.
okay.
Ist okay. Ah, oh Gott. Wenn ich meinen Freund jetzt fragen würde, der kommt dann bestimmt auf die Idee, so Rotweinschalotten. Die haben wir irgendwann mal
Okay.
entdeckt. Eigentlich echt ganz lecker. Mit so Schweinemedaillons und ja, dann noch was dazu, Stampfkartoffel oder was auch immer.
Oha, warum erzählst du das nicht? Guck mal,
Ja.
das ist doch was
Ist
Besonderes.
jetzt auch nicht so ein alltägliches Gericht, was man sich da immer macht.
Okay, was war dein letzter Fehlkauf?
Ah, tatsächlich, während meines Kreuzbandrisses habe ich mir so ein, ja, Teil fürs Knie bestellt, was man rumwickelt, was Vibration erzeugt und so ein bisschen Wärme. Und ich dachte mir, wofür brauche ich das denn jetzt? Also, ein bisschen Vibration um das Knie oder die ganzen Muskeln drumherum zu lockern, ist ja okay, aber wofür brauche ich Wärme? Und ja, das Ding hat, glaube ich, 200 € gekostet und einmal benutzt.
Hast du es noch zurückschicken können oder liegt es noch bei dir rum?
Also mit Zurückschicken bin ich so faul. Ich weiß, ich zahle da eine Menge Geld für, aber es liegt dann meist hier rum. Es ist das Gleiche mit Klamotten. Die passen irgendwie nicht so gut, wie sie hätten sein können. Ich sage, ah, vielleicht ziehe ich sie doch noch an und eigentlich schmeiße ich sie dann ein Jahr später weg. Also.
Okay, ich verstehe.
Ja.
Letzte Frage. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
Erstmal möchte ich leben, wenn ich das darf.
In Erinnerung bleiben heißt, hatte ich im vorletzten Podcast auch mit dem Gast, heißt nicht zwangsläufig, wenn du tot bist. Du
Also.
kannst im Prinzip auch, also du kannst es für dich interpretieren, wie möchtest du in Erinnerung bleiben jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast oder wie möchtest du in Schwerin in Erinnerung bleiben oder bei deinen Freunden? wenn du nächste Woche wieder bei deiner Familie, wenn du in ein paar Wochen wieder nach Schwerin musst und so weiter. Also fühl dich frei, es auch für dich zu interpretieren. Wir müssen nicht immer an Tod denken.
Ich glaube, als sehr nahbare Sportlerin, bodenständige Sportlerin, also ich finde es immer wichtig, nah mit Leuten zu sein, weil am Ende ist es immer ein Geben und Nehmen. Also sowohl zu Fans als auch zu Freunden, zur Familie. Ich sehe jetzt da nie einen Grund, nur weil man Sportler ist oder auch weil jemand Profifußballer ist in der ersten Liga, den da jetzt auf eine besondere Ebene zu stellen. Finde ich einfach immer sehr wichtiges Thema.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich meine, ich habe mich ja noch verschrieben, als ich dich angeschrieben habe, und die Nachricht konnte ich auch nicht bearbeiten oder so. Und netterweise hast du mir trotzdem geantwortet. Ich gedacht, was ist das für ein Idiot? Der schreibt mich nicht richtig an. Und deswegen, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du da sehr nahbar wirkst und auf jeden Fall auch sehr, sehr kommunikativ, obwohl du bestimmt auch jetzt gerade zig andere Sachen im Kopf hast, die wichtig sind oder wichtiger sind, als hier den Podcast aufzunehmen. Also erstmal dann schon mal danke an der Stelle, und ich kann auf jeden Fall das bestätigen, wie du gerne sein möchtest oder in Erinnerung bleiben möchtest.
Danke.
Ja, dann weiß ich nicht, habe ich irgendwas vergessen? Meine Liste ist abgearbeitet. Gibt es irgendwas, was du noch gerne erzählen möchtest? Irgendwas, wo ich jetzt nicht nachgefragt habe, was aber eigentlich voll interessant und wichtig gewesen wäre?
Ich denke nicht. Nur nochmal an die Leute, die sich vielleicht verletzt haben, Kreuzbandriss haben. Es gibt wieder gute Zeiten und das geht alles vorüber. Seht die positiven Dinge da drin, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so scheint, aber irgendwann strahlt die Sonne auch wieder.
Ja, sehr gut. Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis zum Ende dabei geblieben sind, vielen Dank dafür. Und vielen Dank an dich, dass du mir hier fast eine Stunde lang Rede und Antwort gestanden hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Comeback dann in der nächsten Saison und dass jetzt diese kleinen Hamstring-Probleme auch noch besser werden, dass du die auch noch im Griff bekommen kannst, um dann nächstes Jahr wieder voll durchzustarten. Ich drücke die Daumen und wünsche dir alles, alles Gute für deine Zeit und würde sagen, vielleicht bis bald.
Dankeschön, Philipp.
Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.